Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin und die...
Ein Shortcut bei den Runaways, hallo.
Genau, guten Morgen. Wir machen hier diesmal eine Combo-Folge, eine Folge, die sowohl bei Insert Moin als auch bei den Runaways erscheint, oder?
Ja, genau, das ist richtig, in unserem wunderschönen Patreon-Feed.
Genau, also es taucht sowohl bei den Runaways, also bei euch im Patreon-Feed auf, als auch bei uns im Patreon-Feed. Und da dachten wir uns, ach, da nehmen wir uns nichts von keine Butter vom Brot weg. Deswegen machen wir das mal hier als Kooperation, mal einmalig in dieser einen Folge. Marvin, erzähl doch mal ein bisschen was über die Runaways für die Leute, die jetzt über Insert Moin reingekommen sind.
Hallo, ihr wunderschönen Insert Moin-Hörer. Mein Name ist Marvin, ich bin vom wunderschönen Podcast der Runaways. Wir versuchen eine kleine Nische zu bedienen, denn wir haben ein etwas anderes Show-Konzept. Unser großer, wunderschöner Podcast ist der Monatsrückblick, wo wir so ein bisschen showmäßig das aufziehen, wo wir ein Metathema haben, wie zum Beispiel, kleiner Spoiler, im nächsten Monatsrückblick wird das Thema Sterben sein, also sowohl inhaltlich als auch spielmechanisch, wenn wir drüber reden. Und wir werden nach jedem Block, werden wir eine kleine Review in Form einer Matz, vorproduzierter Matz einspielen, und das ist so ein bisschen anders, als man es vielleicht in anderen Podcasts kennt. Und so wie wir das jetzt gerade aufnehmen, dieses Gespräch, dieser Dialog, wie ihr das wahrscheinlich auch von Insert Moin dann kennt, das passiert dann bei uns im Patreon-Feed. Ja.
Genau, also ihr habt wirklich so ein Magazinformat, das ihr auch etwas länger vorproduziert, ne? Also das ist wirklich durchaus vergleichbar so mit Fernsehsendungen oder halt so Sachen, wo ihr viel mehr, also wo ihr vorher halt auch erstmal recherchiert und dann den Beitrag produziert, also wirklich eher ein sehr schönes, gehobenes, gut produziertes Beitrag-Ding. Und Insert Moin ist, wie der Name sagt, das tägliche. Also das, was ihr als Shortcut macht, das machen wir jeden Tag. Also wir bringen jeden Tag eine Podcast-Folge raus. Wir recherchieren natürlich auch, wollte ich jetzt hier nochmal am Rande erwähnen. Aber wir machen das spontan. Also es ist ein Gespräch wie jetzt. Wir sitzen da immer, Moderator und ein oder zwei Gäste in der Regel. Und wir haben mannigfaltige Themen, also es geht sowohl monothematisch um Spiele jeden Tag oder um ein besonderes Metathema innerhalb der Spielindustrie. Zum Beispiel haben wir jüngst eine Professorin von der Universität eingeladen, um darüber zu sprechen, ob Spiele sich zur Vermittlung von historischen Begebenheiten eignen, zum Beispiel so als Beispiel, das ist jetzt gerade eine aktuelle Folge, gerade so im Hintergrund von Kingdom Come Deliverance oder so, ist es natürlich eine Frage, die jetzt aufgekommen ist. Und also wir mischen das immer so durch. Und die Runaways sind Patron, Insert Moin ist auch Patron, also beide Formate leben davon, dass die dass Patreon-Unterstützer das Ganze dann auch so lange halten und unterstützen und pflegen. Also ohne wird es wahrscheinlich gar nicht gehen. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank für euch, die jetzt gerade zuhören. Egal von welchem Feed ihr kommt, vielen Dank, dass ihr zuhört.
Die normalen Folgen sind bei uns kostenlos. Das sind nur so diese Shortcuts und so, die halt...
Diese Shortcuts, ne? Also bei euch sind die Shortcuts im Patreon? Genau. Also wir mussten das halt irgendwie irgendwann so machen. Wir haben auch freie Folgen, aber die kommen immer jeden Sonntag. Da suchen wir uns immer eine Folge aus, die wir innerhalb der 6 Tage davor aufgenommen haben. Und dann wählen wir aus, welche davon wir jetzt auswählen wollen. Und ansonsten sind die 6 Folgen dann nur für Patreon-Unterstützer.
Metathemen haben wir übrigens auch. Wir hatten jetzt zum Beispiel den Marek von der USK, da haben wir ganz viel über Jugendschutz geredet und so.
Ach geil, ja. Sehr cool. Ja. Ist jetzt gerade auch relativ aktuell auch wieder mit, also nicht nur wegen Gewaltspielen, sondern auch wegen den vielen Erotikspielen. Da sind einige Freigaben
verweigert worden. Er hat tatsächlich die Edgy-Spiele auch angesprochen und auch haben über diese Lootbox- und Hakenkreuz-Debatte und so geredet. Das ist wirklich interessant geworden. Sehr, sehr netter Mensch, der Marek.
Ja, ist ja mittlerweile echt viel, ne? Also mittlerweile ist ja wirklich so, es hat sich ja, also wenn man zurückdenkt, so vor 10, 15 Jahren war es ja wirklich einfach nur Blutexplosionen, war ja schon das Allerschlimmste. Ja. Wenn du da irgendwie, und mittlerweile sind die Spiele doch sehr blutig geworden und jetzt sind andere Inhalte brisanter. Also teilweise ja wirklich die Lootbox-Lotterie natürlich wegen dem Glücksspiel, wegen der Glücksspielgefahr und weil das auf Jugendliche natürlich extrem wirkt. Und natürlich die Erotik-Sachen, was viele Leute auch verwundert. Also die Sachen, die man auf den ersten Blick nicht so sieht. Also warum ist ein Wasserschlachtspiel ab 18? Ja. Und da ist natürlich eine Debatte über, oder eine Diskussion oder generell einfach ein informatives Ding über die USK natürlich sehr cool. Cool.
Ja. Cool. Wir wollen ja heute...
Da muss ich mal reinhören. Ja, heute reden wir über was anderes.
Genau, heute reden wir ein bisschen über Dissidia. Wir haben das beide gespielt und beide sind ja auch eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, große Final Fantasy Fans. Deswegen waren wir, glaube ich, ein bisschen prädestiniert, ein bisschen darüber zu sprechen. Und ja, ich weiß nicht, wo wollen wir anfangen, Micha? Wollen wir einfach mal anfangen, was das denn genau ist?
Ja, also ich denke immer, dass man mit dem Guten anfängt und ich denke auch, dass das mit der Prämisse zu tun hat. Ich habe jetzt so eine leise Ahnung, wohin dieses Gespräch geht. Ich merke es an deinem Tonfall. Und ich bin da, glaube ich, bei dir. Aber lass uns mal bei einem Guten anfangen. Also Dissidia, Final Fantasy Dissidia ist eigentlich eine etwas ältere IP. Also klar, Spin-off von Final Fantasy, davon gibt es ja ein paar tausend. Und Dissidia im Speziellen waren zwei PSP-Titel, also für die alte PlayStation Portable, die allererste vor der Vita. Und das erste war schon ein Arena-Klopper, wo verschiedene Figuren aus dem Final Fantasy-Universum gegeneinander angetreten sind. Also Squall hat dem Dings da irgendwie den Cloud auf die Fresse gehauen und so und das Ganze mit Zaubersprüchen und blablub. Und davon gibt es einen zweiten Teil auch, Dissidia 012, also 012. Ich weiß nicht, wie man es lesen soll, die haben so komische Namen.
Ich habe mich schon immer gefragt, warum es so heißt.
Du, Kim, also die haben so, keine Ahnung, also es klingt, die haben etwas merkwürdige kryptischen Namen. Und der zweite Teil für PSP war auch wirklich richtig gut. Also der hatte so eine RPG-Infusion bekommen, eine richtig starke, so dass du zwischen den Kämpfen auch eine Story hattest und Progression und du kannst die Charaktere aufleveln, blablub. Und dann ist das Ding in der Versenkung verschwunden. Also da gab es lange keinen Teil in dieser Reihe. Bis zu Dissidia Final Fantasy Dissidia Final Fantasy NT, so ist der korrekte Titel. Genau. Der jetzt jüngst für Konsolen erschienen ist, aber der aber eigentlich aus Spielhagen kommt, oder?
Genau, der ist am, jetzt lass mich nicht lügen, am 26. November 2015 ist er in die Arcades gekommen, weil Arcades ist ja so ein Riesending. Ich habe das auch mal für meine Mats recherchiert gehabt. Ich glaube, 2016 gab es irgendwie noch 4.500 dieser Arcade-Hallen. Also da ist es halt wirklich noch ein Ding. Da wurde es halt nicht wie in anderen Ländern von Mobile Gaming oder sonst was vertrieben. Und dementsprechend, es gibt auch ein ganz schönes Bild von der Automat, da hat man so zwei Sticks und so einen schönen Kristall in der Mitte. Die Leute konnten das schon spielen und alles, was wir damals gesehen haben, waren halt die Trailer und was wir gesehen haben war, boah, ist das schön so, ich will das auch spielen. Ja. Aber man konnte es nicht spielen, weil es eben nur in Japan war. Das ist ja, glaube ich, ganz oft so, dass diese eigens für diese Arcade-Automaten entwickelten Spiele eigentlich gar nicht nach Deutschland oder überhaupt in den Westen kommen. So, Dissidia hat es aber dann geschafft, weil die Leute dann, glaube ich, relativ laut wurden und es für Square klar wurde, so, ey, das ist ein gewisses Interesse da, dass vielleicht wir diesen Titel auch portieren und dementsprechend sind sie dann für die PS4 rausgekommen. Und ich hatte ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so Bock drauf. Was daran liegt, ich habe mir vor ein paar Jahren die PSP von meinem Bruder geholt und habe mir dann ein paar Spiele gekauft, unter anderem eben Dissidia, also den ersten Teil. Und ich habe den gespielt und ich war so ernüchternd von diesem Kampfsystem, weil der große Unterschied zu anderen Beat'em-ups ist ja, dass du nicht einfach draufklopfst und du tötest den Gegner, sondern es gibt eine Unterteilung in Mut- und LP-Angriffe. Du musst erstmal mit Mut-Angriffen den Gegner, ja, seinen Mut abziehen, der geht dann entsprechend bei dir drauf. Es wird unten schön in einer Zahl dargestellt und je höher diese Zahl ist, desto mehr Schaden macht man dann mit den LP-Angriffen. Das fand ich irgendwie so, ja, weird, einfach da reinzukommen und das hat mich irgendwie nicht abgeholt. Ich habe diesen Teil, glaube ich, nie wirklich durchgespielt. Ich habe es nur, keine Ahnung, zur Hälfte gespielt und dann kam was anderes und ich habe es vergessen. Es ist einfach verschwunden in dem Haufen von Spielen, der hier irgendwie rumliegt. Und dann habe ich diesen Teil gesehen, ich war so, okay, ich weiß nicht, ob du auf dieses Kampfsystem Lust hast, aber es ist so schön. Ich bin, weil es so schön ist. Und das war wirklich mit der Story so für mich der Grund, warum ich es gespielt habe.
Also die Schönheit kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Also das ist, ich glaube auch, dass der Port kein so eigentlich relativ naheliegend für Square Enix war, weil produziert ist das ganze Spiel von Tim Ninja. Die hatten mit den beiden Teilen auf der PSP tatsächlich gar nichts zu tun, sondern das war dann, glaube ich, so interne Produktion von Square Enix. Und das hier ist jetzt tatsächlich Tim Ninja und wir erinnern uns, das sind natürlich die Leute, die das Nioh letztes Jahr rausgebracht haben, was ein extrem fantastisches Souls-like ist. Und sind natürlich bekannt für ihre Dead or Alive Prügelspielserie, die ja auch eine sehr, sehr schöne, klare Ästhetik hat. Und genau das, also genau diese schöne, klare Ästhetik, die man so aus Dead or Alive kennt, das kann man schwer beschreiben. Also irgendwie sind die Figuren ja doch glatt und irgendwie ist alles sehr, sehr geschliffen. Es hat so fast einen Porzellan-Look. Aber trotzdem ist es sehr, sehr schnell, effektreich, farbenfroh. Es ist ein unglaublich schöner Stil, den man eigentlich eher so mit Sega irgendwie assoziiert. Also so, weißt du, so wie man früher so ein bisschen die alten Sega-Spiele so wahrgenommen hat. Alles so klar und schnell. Und da ist für Team Ninja und auch für dieses Spiel ist Framerate King. Also die haben gesagt, also egal was wir machen, sorgen dafür, dass die Framerate und dass die Bildrate immer flüssig ist und so. Und das ist halt auch immer so ein Credo bei den Dead or Alive Spielen gewesen. Und deswegen sieht das alles sehr smooth und sehr, sehr flüssig aus. Also egal wie viele Effekte und wie viele Explosionen und wie viele Energiestrahlen und wie viele Plasmageschosse und wie viele Animationen und wie, was weiß ich, egal was für ein Scheiß auf dem Bild irgendwie abgeht, es läuft immer sehr, sehr flüssig und sieht immer sehr, sehr klar aus. Und ja, der Team Ninja ja doch eigentlich vorwiegend ein Hersteller oder ein Studio für Konsolenspiele ist, war es wohl für Square Enix dann naheliegend, dann anzufragen, ob sie das dann halt auch auf PS4 portieren wollen. Und so ist es passiert. Also ich glaube, 2015 ist die Arcade-Version rausgekommen, ja, genau, ne, soweit ich mich erinnere. Also ist schon eine ganze Weile her. Und man muss die Leute bewundern, die dort wirklich immer wieder Kohle reingeworfen haben, weil das Kampfsystem ist nicht so einfach zu durchschauen. am Anfang jedenfalls. Man muss wahrscheinlich sehr viel Geld verloren haben, bis man das geschnallt hat. Und dann ist es jetzt halt jüngst also irgendwie erschienen. Aber halt, also wie soll man das, wie machen wir weiter? Also der Port zu den Konsolen ist so, lass uns erstmal beim Umfang bleiben, das kann man nämlich ganz schnell auch hier abhaken. Also es ist der Arcade-Modus, was an sich gut ist, es gibt einen Multiplayer, den man online spielen kann, was auch super ist, und es gibt einen Story-Modus, der Beschreibung einfach nicht gerecht
wird. Ja, das ist richtig. Und zu dem Story, lass uns über die Story reden.
Ja.
Die Story können wir erstmal nicht als Story spielen, wie das zum Beispiel im ersten Dissidia der Fall war, wo du irgendwie pro Charakter einen Story-Part hattest. Du konntest Cloud spielen, Cloud hatte die Schwierigkeit leicht zum Beispiel, und dann hast du halt Cloud-Story durchgespielt. Hier ist es ein bisschen anders. Hier musst du erst on- oder offline kämpfen, dein Account-Level hochmachen, und mit jedem Level-Up von deinem Account kriegst du halt ein sogenanntes Memoria. Und mit einem Memoria kannst du dann einen Story-Abschnitt freischalten. Das kann mal eine Videosequenz sein, das kann mal eine Videosequenz mit einem Kampf sein, und so weiter. Und es ist halt in so einer Zeitachse aufgeteilt. Die Charaktere teilen sich dann am Anfang nach so einer kurzen Zusammenfassung, was denn jetzt Sache ist, von wegen, ja, ihr müsst jetzt kämpfen, weil unsere Erde oder unsere Welt, wo ja auch Chaos und Kosmos ersetzt wurden durch Spiritus und Materia.
Entschuldigung, die Namen. Spiritus. Materia. Ist auch völlig normal in dieser Welt, dass die Namen so abgefahren sind. Ja, Materia hat übrigens auch ein sehr lustiges Kostüm. Also ich stehe voll auf so Fantasiekostüme. Ich mag das Final Fantasy, wollte ich nur ganz kurz einstimmen. Ich liebe alles, was die an Kostümen
kennst
machen.
Du,
alles. Wirklich durch
die Kennst Mann. Du dieses tolle
Meme? Ja, wirklich ernsthaft. Also ich finde, welches Meme?
Es gab so ein Meme, als sie das Bild gepostet haben, was man auch am Anfang vom Spiel sieht, wo alle Charaktere nach den Hauptteilen nebeneinander stehen in diesem Kreis. Und dann gibt es so dieses Meme, when you're the only one who forgot your cosplay during the convention, mit Noctis nur schwarz drehen. Mega.
Ja, das ist sogar. Ist auch geil an dieser. Es gibt diese eine Stelle, darf ich das ganz kurz einwerfen, wo die alle so vor Materia stehen und Materia erklärt denen so, was geht, ne? Und Materia hat so ein Kleid an, das so eine Mischung aus einem Uhrwerk und, keine Ahnung, ich weiß nicht, Pappmaché ist. Es ist sehr, sehr. Das ist eine attraktive junge Dame, und in diesem Kostüm fällt sie natürlich ein bisschen auf. Aber so ist das oft bei Göttern in Final Fantasy. Und dann sagt sie, also dann wird sie gefragt, wer bist du denn? Und sie so, ich bin Materia, die Göttin von so und so. Und du hast im Hintergrund so ein und ich wette, das war Noctis, der so jetzt voll umgehauen hat. So. Man sieht, es ist nicht untertitelt. Und man sieht auch gar nicht, wer das sagt. So, aber es ist so ein und ich habe das hier gerade mit meiner Lebensgefährtin gespielt, so, wir haben uns kaputt gelacht, weil das so hundertprozentig auf Noctis passt, so wie er diese schöne Frau sieht und es ihn erstmal so als pubertierenden Prinz so voll umhaut, so, ich bin Materia. Oh. Und ich habe mir vorgestellt, wie er so nach hinten fällt, so fast in Ohnmacht, weil sie einfach erschlagend schön ist. Großartig, da musste ich sehr lachen.
Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich mochte es aber auch, wie er eingeführt wurde, dass im Prinzip alles vorher Canon war und sie treffen sich wieder und dann so, wer bist du denn? Ah, das muss der Neue sein, und dann gehen sie zu diesem Turm und auf einmal ist er Teil des Teams. Und ich fand es aber auch sehr sympathisch, dass er mit den Prototypen des Helden unterwegs war, mit dem Krieger des Lichts. Das war sehr schön, dieser Kontrast. Das mag ich halt an Dissidia sehr gerne, dass das eben das darstellen kann, aber trotzdem irgendwie stimmig. Nee, jedenfalls wieder zur Story. Jedenfalls sollten sie halt kämpfen und sie teilen sich dann eben auf. Es gibt dann drei oder vier verschiedene Stränge, die man verfolgen kann in so einer schönen Zeitachse. Und ich sehe mehrere Probleme da. Zum einen wird die Story in einem so schnellen Pacing erzählt, dass es der Story an sich überhaupt nicht gerecht wird. Es werden nicht alle Charaktere innerhalb der Story benutzt. Das heißt, neben den 15 Haupttiteln, wo bis Teil 9 auch die Antagonisten vertreten sind, ab Teil 9, also ab Teil 10 dann entsprechend nicht mehr, was ich irgendwie weird finde, haben sie auch noch ein paar Spin-offs mit reingenommen, mit Tactics und Type Zero. Und sowohl aus Tactics als auch aus Type Zero, die beiden Charaktere, haben sie innerhalb dieser Story nicht ein einziges Mal verwendet, was ich unfassbar merkwürdig fand. Aber ja. Nichtsdestotrotz, Zeitachse impliziert für mich, dass die Sachen gleichzeitig stattfinden, wenn sie eben untereinander sind. Jetzt ist es aber so, dass in zwei Zeitachsen zur selben Zeit Kefka der Böse ist. What? Das fand ich schon wieder, das war so unstimmig. Warum? Also es gibt so viele Antagonisten, die man hätte wählen können. Warum zweimal Kefka? Ich meine, ey, nichts gegen Kefka, mega witziger Charakter, gerade innerhalb von Dissidia, wirklich gut dargestellt. Aber das hat einfach überhaupt gar nicht gepasst. Und dann auch, was auch immer wieder gab, was so eine kleine Besonderheit des Story-Modus ist, sind die Bosskämpfe. Denn man kämpft innerhalb dieser Story immer mal wieder gegen die Esper, die es im Spiel gibt. Darunter Leviathan, Ifrit, Shiva, was man eben so kennt. Ganz klassisch. Und die Bosskämpfe an sich sind ja auch ganz okay. Und keine Ahnung, manchmal auch wirklich innerhalb der Story integriert. Aber andere gar nicht, sondern Memoria, okay, neuer Bosskampf. Keine Videosequenz, nichts. Es wird weder vorher noch nachher gesagt, dass sie überhaupt nach den Esper suchen, bestimmte Gruppen. Es wird nicht darauf eingegangen, dass sie gerade eine Esper besiegt haben, sondern es ist halt einfach da, damit es da ist und es wird nicht weiter begründet. Und auch der Final Boss ist nichts anderes als ein Recyclinghaufen aller Bosse vorher. Es ist einfach, dieser Story-Modus wird einer Final Fantasy-Story einfach zu keinem Punkt gerecht. Es ist nicht ausführlich, es hat nicht wirklich ein Character-Development, es wird einfach mittendrin ein Böser reingeschmissen, den man nur am Ende sieht, der aber auch, man weiß nicht, hat irgendwelche Beweggründe oder sonst was. Es fehlt einfach so viel, was mich einfach enttäuscht hat.
Es ist auch so, also erstmal davon abgesehen, dass es natürlich ein Riesending ist, dass so eine Esper besiegt wird, also gerade sind ja eigentlich Götter, also das sollte ja schon irgendwie ein Thema sein. Das Ding ist halt auch, dass die Story, also sie gehen halt sehr, 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 sehr stark davon aus, dass du schon genau weißt, wer diese Leute eigentlich sind. Es ist halt hundertprozentig an Fans gerichtet, die halt alle Hintergrundstories, alle Background-Stories kennen. Also wir lachen jetzt über Noctis und so, weil wir jetzt natürlich sehr jung noch Final Fantasy 15 gespielt haben. Wir haben noch eine Erinnerung, wie der so drauf ist und so. Aber bei vielen anderen Figuren weiß ich es halt einfach gar nicht mehr. Also weil das wirklich so, sehr, sehr coole 3D-Interpretationen von den alten Charakteren aus Final Fantasy 1, 2, 3 und so. Also quasi aus jedem Hauptteil ist da immer irgendjemand vorhanden. Und das ist an sich geil, aber es wird einfach, du erfährst nichts. Also du erfährst wirklich gar nichts über die. Du gehst davon, es ist halt wirklich so dieses typische Fanservice Aufeinandertreten von Giganten sozusagen, wo dann einfach so ein paar Insider-Gags zum Besten gegeben werden, die keiner versteht, der sich außerhalb dieser Filterblase, außerhalb der Final Fantasy Filterblase befindet. Und ich finde, selbst wenn man jetzt als Kenner der Serie da reinkommt, wenn man die meisten Figuren kennt und so und weiß auch ganz genau, wer das ist und wer war es ist und wer Cloud ist und weiß was ich und der Krieger des Lichts und so, dann finde ich es auch nicht besonders, also da stimme ich dir zu, nicht so gut verflochten und sehr, sehr lückenhaft und alles so ein bisschen pseudo. Also das ist sehr, eine sehr lieblose Clash of the Titans Story eigentlich, so die, aus der man eigentlich sehr viel mehr hätte machen können. Und so habe ich es alt, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Dissidia 0.1.12, das Duel Dekim oder wie das heißt, also der zweite Teil, da habe ich irgendwie auch besser Erinnerungen, was Story und so betrifft. Und ich finde auch, dass Final Fantasy das besser kann. Also die Geschichten sind zwar immer so ein bisschen convoluted und ein bisschen durcheinander und so, aber da steckt irgendwie immer noch Charakterentwicklung drunter. Also gerade bei Final Fantasy 15 kann man sich ja über Charakterentwicklung eigentlich gar nicht beschweren, weil das ganze Spiel ja zum Großteil daraus besteht, mit den Jungs irgendwie rumzufahren und mehr über die zu erfahren. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Dissidia als Prügelspiel den Anspruch gerecht werden muss, jetzt so gut wie die Hauptteile zu sein, aber es hätte schon mehr sein können. Also es gibt Prügelspiele, wie zum Beispiel Injustice oder so, die trotz des Aufeinandertreffens von verschiedenen Kämpfern es irgendwie ja doch schaffen, eine konsistente Geschichte zu erzählen, die ein bisschen mehr bietet als einfach nur so eine Fanservice-Kalerei. Also gerade bei Injustice 2 war ich zum Beispiel, um das als direktes Gegenbeispiel zu nennen, war ich stellenweise doch schon überrascht, wie viel Story und wie viele gute Momente da einfach drin sind. Und das, obwohl man natürlich auch immer auf dieses auf diese Fan-Bubble so anspricht. Also das sage ich als jemand, der sich mit Comics null auskennt. Also ich habe Batman vielleicht mal so im Kino gesehen, aber ich weiß halt einfach nicht viel über den Charakter, weil ich Batman auch scheiße finde. Und aber ich war
gesagt.
Ja, aber ich war bei Moment, ich war aber bei Dissidia, ach, das stimmt gar nicht, bei Injustice war ich wirklich sehr überrascht, wie gut das dann doch geschrieben war für ein Prügelspiel. Da gab es dann so Szenen, wo ich dachte, oh, das ist cool. Das ist auch interessant für jemanden, der sich einfach nicht damit auskennt, der Batman sogar doof findet und Superman. Ich kann mit dem Konzept nichts anfangen. Ich wollte es nur spielen, weil ich kloppen wollte. Und trotzdem, ja, aber es hat funktioniert. Also es war trotzdem spannend genug, dass ich am Ball geblieben bin. Und ich finde, das ist einfach ein gutes Beispiel, dass es halt doch irgendwie geht, weil einfach interessante Inszenierung von Figuren und so eine, man merkt dann auch, welche Figurenkonstellationen was Besonderes sind, wenn dann Harley Quinn, das ist jetzt nur ein kleiner Minispoiler, weil es wirklich nach den ersten zwei Kämpfen kommt, dann plötzlich, wenn man merkt, dass sie mit Batman zusammenarbeitet, dann ist man so, oh, was ist hier eigentlich los? Und dann machen sie auch was draus. Dann gibt's Dialoge darüber, die darüber sprechen, über diese Veränderung und dass da irgendwas mit Harley Quinn passiert und so. Und ihr werdet dann einfach mehr Screentime auch eingeräumt, dass sie dann auch ihre Charakterentwicklung bekommt und sowas alles. Dissidia hat das alles nicht. Also Dissidia ist ganz weit weg. Es ist so richtig Barebones. Und man fragt sich irgendwann, warum schalte ich zum Teufel nochmal diese blöden Zwischensequenzen frei?
Ja, und ich habe halt während dem Spielen und je weiter ich in der Story vorangeschritten bin, so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass sie nur einen Story-Modus reingemacht haben, weil ein Story-Modus sich gut verkauft. Weil ich glaube, es gibt bestimmt viele Leute, die sich wie ich gedacht haben, ja, keine Ahnung, Kampfsystem sieht jetzt nicht so mega aus, aber eine Story mit allen Charakteren, what, ich muss das spielen. Und dann kaufen sie sich das und dann spielen sie das und dann merken sie, ja, naja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass das Spiel eben einen Story-Modus bekommen hat, weil es einen Story-Modus braucht, weil er sich besser sich verkauft. Das ist so.
Genau, ist ein Bullet-Point auf der Packung, ganz eindeutig. Naja, also Story-Modus enttäuschend. Doof ist halt auch, dass man die Kapitel halt freischalten muss mit dieser Ingame-Währung. Fand ich komplett überflüssig. Ist das, was du eingangs gesagt hast.
Das ist halt eine Streckung des Spiels, mehr nicht.
Ja. Absolut. Also es ist wie gesagt in-game, man muss jetzt nichts kaufen oder so, ne? Das wäre ja noch das Höchste. Aber das ist trotzdem sehr nervig, dieses Memoria, so heißt die Währung, dann frei zu grinden. Warum heißt die Währung eigentlich genauso wie die Göttin? Das ist voll verwirrend,
oder? Aber tut sie doch gar nicht. Sie heißt doch Materia und die Dinger heißen
Memoria. Ah, Materia, also, ja, stimmt, Memoria, Materia, ah, mein Gehirn. Ja, ich war wie Noctis geblendet.
Vielleicht, weil du gerade über das Freischalten sprachst, können wir ganz kurz noch auf andere Sachen eingehen, die man freischaltet. Denn man bekommt mit abgeschlossenen Kämpfen und Level-Ups auch sogenannte Schatzsphären und Gil. Gil ist ja die Währung, die man aus allen Teilen kennt. Damit, genau, die Kohle. Damit schaltet man sich halt verschiedene Bilder frei für seinen Account oder irgendwelche Sprüche oder keine Ahnung. Was mich am meisten gefreut hat, waren die Skins. Denn man kann alternative Kostüme für die Charaktere freischalten. Das sind manchmal Kostüme, die man kennt. Im Falle von Cloud zum Beispiel das klassische aus dem Originalspiel verwendete lila Kostüm oder bei Sephiroth dann so ein Flügel, der One-Winged Angel. Oder bei Noctis jetzt, weil wir den jetzt schon öfters hatten, dieses Royal Guardian Outfit. Das finde ich ganz cool und hier muss man, das ist fast schon traurig, dass man das sagen muss, loben, dass es keine Mikrotransaktionen gibt, damit man sich absichtlich welche freischalten kann, irgendwelche Skins. Das ist traurig, dass man das heutzutage hervorheben muss, aber das gibt es tatsächlich nicht. Es ist ein nettes Feature, weil auch manche Kostüme, die vielleicht nicht canon sind, wie im Falle von Tidus, der dann dasselbe Outfit in schwarz-weiß hat, was einfach cool aussieht. Das hat halt so einen kleinen Mehrwert, aber es ist jetzt auch nichts unfassbar Besonderes. Aber es ist ganz schön, dass man sich auch dann kleine Playlists mit der Musik zusammenstellen kann, dass man sagen kann, okay, ich spiele jetzt mit Tidus und bei Tidus soll immer das Final Fantasy X und das Final Fantasy VII Battle Theme laufen, zum Beispiel. Das finde ich irgendwie ganz nett.
Genau. Ja, also man schaltet halt mit dieser Währung halt auch also diesen ganzen Kram frei. Das ist dann also hauptsächlich auch Hintergrundmusik und kosmetischer Kram und natürlich auch Attacken. Und da kommen wir jetzt zu diesem interessanten Teil. Nämlich dem Kampfsystem, würde ich sagen, oder? Lass uns das mal hier erklären. Also du hast es ja vorhin schon angedeutet, Mut und HP-Attacks. Also es gibt Bravery-Attacks und HP-Attacks. Ich bleibe bei den englischen Begriffen, weil die sind mir ein bisschen geläufiger. Okay. Ich finde Mut auch, also ich finde es komisch übersetzt. Ja. Also ich, keine Ahnung. Man muss die Gegner entmutigen.
Ja, vor allem, wenn er null Mut hat, dann ist er demoralisiert. Dann hat er keine Lust mehr zu kämpfen.
Also stopp, Bock,
dann habe ich jetzt 5er gehauen, ey, fuck das shit, ich geh wieder zurück.
Ja, genau, dann ist es die Noctis-Phase, weißt du, kein Bock drauf. Also die, ich mag Noctis, ich wollte nur mal kurz sagen, ich mag Noctis sehr, aber es ist ein königlicher Slacker. Das ist ein jugendlicher, das ist ja so, dass das Gehirn befindet sich noch in Entwicklung und es sind einfach sehr impulsiv oder halt sehr gelangweilt. Es ist sehr, sehr schwierig, dann halt bei der Stange zu bleiben. Und das sieht man an Noctis. Noctis ist durch und durch ein Jugendlicher und der ist mir sehr sympathisch, aber ich mag das einfach sehr auf ihn so ein bisschen zu dissen, weil ich mir dann vorstelle, dass der dann auch in der Realität sagen würde, ach komm, hör mal auf damit. Ach Junge, ich habe keine Lust darauf. Und aber das ist demoralisiert, hätten sie auch Noctis-Status nennen können. Noctisiert oder so. Das wäre wahrscheinlich. Ist gut. Das gefällt mir. Ausgenockt.
Oh, ausgenockt.
What? Na gut. Genug der Wortspiele. Aber es ist tatsächlich so. Also das ist so, im Gegensatz zu normalen Prügelspielen oder im Gegensatz zu eigentlich jedem fast anderem Spiel, wo es irgendwie Lebensbalken gibt, ist es so, dass du nicht einen Lebensbalken hast, nämlich dein Health, also deine normale Lebensenergie, sondern hast darüber hinaus noch eine separate Anzeige, die nennt sich Mutanzeige oder Bravery-Anzeige, Bravery-Leiste, wie auch immer. Also das ist so eine Lila-Leiste, die ist von deiner Lebensenergie separiert. Und das funktioniert so, das Konzept, dass du zwei unterschiedliche Angriffstypen hast, nämlich einmal die Bravery-Attacks und dann die HP-Attacks. Und das, wenn du jemanden mit einer Bravery-Attack angreifst, dann geht nur die Mutanzeige runter und das lädt gleichzeitig deine Mutanzeige auf. Und das ist sozusagen der potenzielle Schaden, den man dann bei anderen Gegnern mit einer HP-Attack nutzen kann. Also es ist so etwas wie, als würde man die Energie sammeln, um das dann in den echten Schaden umzusetzen. Genau. Habe ich das an?
Ja, ich glaube, das ist so. Was es halt noch gibt als dritte Fähigkeit, sind die Ex-Fähigkeiten. Das sind dann, jeder Charakter hat erstmal seine eigene, ganz persönliche Ex-Fähigkeit, wie zum Beispiel Tidus, der dann auf den Gegner zustimmt und ihn mehrmals mit Mutangriffen schlägt. Aber es gibt auch da deutlich verschiedene. Und es gibt noch zwei, die man sich aussuchen kann, die quasi allgemein sind, die man sich mit fortschreitendem Level freischaltet, die dann bestimmte Stärkungen oder Schwächungen freischalten. Man kann zum Beispiel LP-Regeneration für sich und einen bestimmten Radius an Kameraden aktivieren oder man kann, ich weiß nicht, das Schild des Gegners schwächen, den Angriff des Gegners schwächen, dass dann entsprechend man mehr Mutschaden macht oder mehr oder weniger Mutschaden kassiert, eben entsprechend, wenn der Angriff von den Gegnern runter ist. Das gibt's auch noch, ja.
Genau. Und diese Sonderfähigkeiten, also das ist schon mal eine Einschränkung gegenüber den früheren Dissidias. Also es war so, es gibt halt diese drei Slots, die du belegen kannst. Das sind halt quasi Buffs und irgendwie diese Ex-Fähigkeiten, die du drauflegen kannst. Und früher war das so, dass du da bis zu 4 mit in den Kampf mit reinnehmen kannst. Jetzt ist es so, dass du nur auf eine beschränkt bist. Und die kannst du auch nur außerhalb des Kampfs austauschen. Und auch bei den Buffs, die du mitnehmen kannst, ist es dann so, dass du da jetzt deutlich eingeschränkter bist. Also sie haben es ein bisschen stärker fokussiert, wahrscheinlich aus einem bestimmten Grund, weil das ganze Ding ist nicht einer gegen einen, sondern 3 gegen 3. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung gegenüber den früheren Dissidias, dass du hier immer in diesen Dreierteams unterwegs bist. Und das heißt also, das soll halt zugänglich sein und das kommt natürlich aus den Arcades und wenn die Leute sich da erst einmal den ganzen Kram zurecht konfigurieren müssen, dann wäre es wahrscheinlich nie zum Spiel gekommen. Insofern hat man das da ein bisschen entschlackt. Das ist aber auch so in dieser Form 1:1 in die Konsolenversion übernommen worden und deswegen kommt es den DC der Veteranen vielleicht ein bisschen wenig vor, also weil einfach also der Overdrive fehlt zum Beispiel auch. Es gibt jetzt nicht mehr diesen Super-Ex-Modus, weiß gar nicht so genau, wie der im PSP hieß, aber irgendwie, es war halt so ein Modus, da hast du so eine Art Minispiel freigeschaltet, so dass du Gegner dann wegprügeln konntest in dieser Sequenz. Es wäre bei einem 3:3 wahrscheinlich sehr schwierig umzusetzen gewesen, bis unmöglich, deswegen hat man das an dieser Stelle auch weggelassen. Es ist einfach ein bisschen weniger auch allgemein dran. Also das Ganze, obwohl das System ungewöhnlich ist, ist es halt aber gleichzeitig für Leute, die das dann durchschaut haben, doch relativ wenig, weil ja, man einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten hat wie ja. früher.
Das Problem, wo wir jetzt ein bisschen zu kommen müssen, ist, das Spielprinzip an sich ist schnell verstanden und schnell erklärt, aber es ist sehr komplex. Es ist wesentlich komplexer, als man denkt, denn es macht nämlich gerade bei den Mutangriffen einen Unterschied, ob ich auf dem Boden bin, ob ich in der Luft bin, ob ich sprinte, ob ich dabei nach oben drücke, nach unten drücke, gar nichts drücke, ob ich die Kreistaste, mit der man diese Mutangriffe ausführt, gedrückt halte oder nicht. Manche Angriffe lassen sich dann noch aufladen und es gibt einfach so viele verschiedene Varianten. Und was auch noch ganz krass ist, ist halt, dass das bei jedem Charakter anders ist. Nicht jeder Charakter hat bei der und der Aktion irgendwie einen Skill. Und so muss man rausfinden, was wer wann macht und mit welcher Aktion kann ich was triggern. Und das ist so komplex. Und das Problem, was dabei ist, ist einfach, es gibt keine Character-Tutorials, es gibt keine Moveset-Listen, wie man das aus Tekken und Co. kennt, sondern es gibt einfach nur dich und den Gegner und ihr sollt gegeneinander kämpfen und wie alles andere funktioniert, das findet man manchmal nur aus Zufall raus, manchmal triggert man was, ohne es zu verstehen und man hat nicht so wirklich eine Ahnung. Das ist so meiner Meinung nach das Hauptproblem, denn wie gesagt, das Spiel ist unfassbar komplex. Das kann man an kleinen Beispielen verdeutlichen, wie zum Beispiel das in Final Fantasy 13 oder aus Final Fantasy 13 Lightning, nämlich sowohl zwischen physischen als auch zwischen magischen Angriffen switchen kann, aber wie das genau getriggert ist, keine Ahnung. Selbst mit Squall aus Final Fantasy 8, der mit seinem Gunblade, was ja ganz charakteristisch für ihn ist, mit einem bestimmten Timing auf den Knopfdruck das Gunblade explodieren lassen kann für zusätzlichen Schaden. Aber wie das funktioniert, I don't know. Und das ist halt das große Problem. Dissidia Final Fantasy erklärt sich nicht. Es gibt ein Tutorial, aber das ist so sporadisch, dass es bei weitem nicht ausreicht, um jeden Charakter, um jede Kleinigkeit zu erklären. Und das ist für mich so der Hauptkritikpunkt an Dissidia Final Fantasy NT.
Ich würde dir eigentlich zustimmen mit einer Sache. Ich setze da noch einen drauf. Ich finde es nicht mal komplex. Ich finde es ganz schön chaotisch und undurchdacht. Tatsächlich. Also das ist mein Empfinden. Also das stimmt, dass man hat das System, es gibt viele versteckte Sachen, aber es gibt ja überhaupt keine klare Linie
zwischen also es gibt ja schon eine gewisse Einteilung, also die Charaktere werden ja in vier verschiedene Klassen eingeteilt. Es gibt ja die Nahkämpfer, die Fernkämpfer, die Assassine und die Spezialisten. Mhm. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen einem Nahkämpfer, einem Assassinen und einem Spezialisten?
Macht keinen Unterschied. Also Fernkampf und Nahkampf ist noch so das, was am ehesten Unterschied macht und so. Aber die Spiele laufen noch alle gleich ab. Das ist doch genau das Problem. Also das ist ja alles super, dass die diese ganzen Fähigkeiten haben. Und sieht auch geil aus. Also über Grafik und so können wir gleich nochmal reden. Aber dieses Effektgewitter und so, mega. Also es sieht super spannend aus. Man denkt so, wow, das ist ja wie so ein, als würde man die Notbremse bei so einem Rundensystem, bei so einem taktischen Rundensystem aus Final Fantasy lösen. Als würde da als alles gleichzeitig passieren. Wow, da fliegen Sachen vom Himmel und es gibt Partikelfeuer und also du kannst irgendwie irgendwelche Energieblaster wegschießen. So, das sieht geil aus. Das Problem ist aber, dass es einfach durch diese Undurchsichtigkeit und durch diese, also ich weiß nicht, ich scheue mich davor, komplex zu sein, aber komplex impliziert ja, dass es auch taktisch angewandt werden kann, kann es aber nicht, weil es läuft im Prinzip eigentlich nur darauf ab, dass die Leute wie blöd in der Arena umherspringen, sich ständig umkreisen und gewonnen hat der eigentlich die Übersicht behalten hat.
Ich finde schon, es hat eine taktische Tiefe, weil du kannst, nehmen wir Noctis als Beispiel, der hat ja seine, als Special Skill hat er den Teleport und dann kannst du das schon ganz geil kombinieren. Du pirschst dich an den Gegner ran, haust ihn weg, teleportierst dich hinterher, machst dann deinen Angriff, dass du quasi aus der Luft auf den Boden schlägst, haust ihn dann noch auf den Boden. Es gibt da schon Kombinationen, aber die rauszufinden, das ist halt der Clou an der Sache.
Ja, es ist klar, wenn man jetzt irgendwie 325 Stunden spielt, dann findet man auch Feinheiten heraus. Ich finde aber nicht, dass ist genau das, was du sagst. Es ist nicht gut kommuniziert. Es ist eigentlich gar nicht kommuniziert, wenn ich mal drüber nachdenke. Und dann ist aber halt eben, dass das erst auch überhaupt nicht notwendig ist, so zu spielen. in keinster Weise. Also es ist die Kämpfe, also ich habe wirklich, ich habe da 20 Stunden investiert in dieses Spiel und für mich waren gerade so Online-Kämpfe immer gleich. Also ich bin immer rumgeflogen. Dazu muss man sagen, es gibt immer ein automatisches Anvisieren, das haben wir gar nicht erwähnt. Also es gibt so ein etwas konfuses Anvisierungssystem. Das läuft so, also dass du dich in diesem freien Feld nicht frei bewegen kannst. Doch, du kannst dich frei bewegen, aber du kannst nicht aussuchen, was du anvisiert hast. Also du kannst jetzt nicht den Lock-on lösen und dann irgendwie frei durch die Gegend fliegen, sondern du bist immer zwangsweise entweder auf irgendeinen Gegner oder auf einen Kristall anvisiert. Diese Kristalle drauf, die beschwören Esper, das können wir gleich noch kurz erklären. Aber und deswegen, zuerst dachte ich, oh, das ist ja praktisch, weil das geht ja sowieso nur darum, die Gegner zu besiegen und umherzuspringen und so. Der Effekt ist aber, dass halt wirklich, dass man umkreist sich die ganze Zeit, man switcht die ganze Zeit zwischen diesen Figuren hin und her, man sucht sich natürlich dann die Figur aus, die am ehesten geschwächt ist, du siehst dann halt auch einfach unten rechts eine Riesenliste mit den Kämpferfiguren und du kannst die auch nach Bedarf so sortieren lassen, dass dann halt die schwächeren Figuren nach oben rücken und du kannst das auch danach auswählen und das ist im Prinzip, läuft dieses ganze Ding so nach so einem Wolfsrudel-Prinzip ab, dass das Rudel die ganze Zeit die Schwachen umkreist und die zuerst ausschaltet, bevor es zu den Größeren geht. Das ist so meistens die Taktik, die ich gesehen habe. Und es ist immer die Leute knocken dich immer von hinten aus, also immer vom Rücken aus, weil sie umkreisen dich, also die Leute versuchen sich immer so umkreisen, dass man sie dann halt nicht sieht, dass die halt irgendwie hinter einem landen und dann schlägst du zu. Das ist eigentlich das, was die ganze Zeit in diesen Multiplayer-Sessions und auch im Singleplayer von der KI passiert ist. Die wird immer in den Rücken gestochen und ich erwarte ja eigentlich bei so einem Kampfsystem, wo es um Zaubersprüche und wo verschiedene Waffentypen und so ja aufeinander kommen, dass man da ja eher so ein Scheinstiere-Papier-Prinzip hat. So, oh, der schießt jetzt diesen Energieblaster-Blitz ab. Da kann ich jetzt ganz schnell reagieren und irgendwie so einen Schild aufbauen und dann vielleicht diese Attacke kontern. So ein
bisschen Dragon Ball-mäßig vielleicht. Eine Sache, die auch in dem Spiel gar nicht funktioniert, ist Blocken.
Ja. Ja, nur überhaupt nicht. Und deswegen, ja. Ja, und das ist genau das, was dann passiert. Und also Komplexität, die da irgendwo vielleicht vergraben ist, weil man da super Sondermoves und Kombos machen kann, schön und gut. Aber der Effekt, den ich habe durch das Nicht-Blocken, also du kannst nicht blocken, es dauert mindestens eine Sekunde, bis dieser blöde Plasmaschild aufgebaut ist. Man drückt die Blockentaste und dann bleibt die Figur stehen, macht so, oh, was ist hier los? Und dann kommt erst der Plasmaball. Und das ist bei diesem Spiel, das so schnell ist, ja, völlig nutzlos, genau, weil man nichts machen kann. Man kann es auch. Und es ist auch nicht, du kannst auch nicht irgendwas vorausahnen, weil das ja weil die Figuren so weit entfernt sind teilweise auch. Das sind ja, wenn du dieses Zielkreuz nicht hättest, diesen riesigen Kreis, also der ist ja, also das hat, ist ja eine Katastrophe. Das ist ja nur, es sind ja nur Symbole und nur riesige Dinger irgendwie. Und wenn du dann siehst, so, oh, da hinten ist irgendjemand anvisiert, dann ist es oft irgendwie so eine ganz kleine, winzige Figur, die auf der, zumindest, selbst auf dem 52er, auf dem ich spiele, irgendwie einfach winzig verschwindet irgendwo in der Landschaft und die schießt dann plötzlich zu der Giebel. Wie soll man das sehen? Das kann man nicht vorausahnen. Bei Prügelspielen kannst du ja oft anhand der Animation schon sehen oder anhand der Position, ah, okay, die machen jetzt wahrscheinlich das und dann reagierst du so reflexartig. Das gibt bei DC hier überhaupt nicht. Sondern der Effekt ist also deswegen, dass die Leute immer versuchen, in deinen Rücken zu fallen und dich von hinten versuchen anzugreifen, so lange, bis du demoralisiert bist. Und die einzige Mechanik, die das Spiel dagegen hat, ist, dass nach, ich glaube, 2, 3, 4 harten Treffern wirst du so halbtransparent, damit du nicht geschlagen werden kannst. Aber es ist auch völlig egal, weil dann kann der Gegner einfach die ganze Zeit weiter auf dich einprügeln und sobald diese Schraffur, dieses Durchsichtige wieder weggeht, bist du wieder getroffen. Es ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Also ich will ja, dass es Spaß macht. Ich finde die Idee mega geil, aber es macht irgendwie, mir hat es überhaupt
keinen Spaß. Ja, und dazu kommen dann halt die Esper, die du gerade noch angesprochen hast, denn man kann halt diese Kristalle zerstören, die auf dem Spielfeld random aufploppen und dann füllt sich halt eine Leiste und wenn sie voll ist, dann kann dein Team zusammen diese Esper beschwören und das sind halt, wie eben schon erwähnt, diese ganz klassischen Sachen, sowas wie Ramu, Leviathan, Shiva, Ifrit. Oh Gott, ich glaube, es waren 6 Stück, ne? Auf jeden Fall, Bahamut war noch dabei und Alexander, genau. Und die haben halt auch nochmal spezielle Effekte neben dem wirklichen Auftauchen im Spiel, denn schon vor dem Beschwören geben sie dem Team einen bestimmten Effekt. Shiva zum Beispiel erhöht die Grundmut-Wiederherstellung. Also du kriegst schneller wieder deine 1000 Basiswert, wenn du einmal demoralisiert wurdest zum Beispiel. Und dann beschwörst du diese Charaktere eben, die dann auch in einer coolen animierten Sequenz kurz dargestellt werden, was zwar nach dem 10.000. Mal gucken dann nicht mehr so imposant ist und dann schon relativ egal wird, aber am Anfang sieht es immer wirklich schön aus und die Esper an sich sind schön dargestellt. Und dann haben sie verschiedene Effekte. Leviathan zum Beispiel macht kleine Wasserbälle, die dann in der ganzen Map rumschwirren. Und wenn der Gegner dagegen kommt, verliert er halt Mut. Oder Bahamut schießt halt irgendwie so einen Plasmastrahl und schießt sich dann damit ab. Und auch da verlierst du Mut. Also prinzipiell sind die da, um eben Mut zu verringern. Und was sie auch machen, das muss man auch erwähnen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, diese ganzen Kämpfe sind zeitlich limitiert. Und diese S behalten die Zeit auch für ich weiß nicht, wie lange sie da sind, vielleicht 30 Sekunden, maximal eine Minute, halten sie auch diesen Timer entsprechend an. Ja.
Es ist in der Theorie geil mit den S-Pan und ich finde, da stimme ich dir zu. Also Präsentation ist bei diesem Spiel kein Problem. Nicht. Also das sieht so mega gut aus. Also wenn Shiva da auftaucht und die lässt ihre Energiebälle da auf diesen auf das Feld, sieht mega fett aus. Also die Charaktere sind sowieso
Säulen, das besser. Sieht cool aus. Bitte?
Sieht mega geil aus. Das Problem ist nur, dass diese Animation jedes Mal den Spielfluss unterbricht. Jedes Mal. Also du kannst es nicht abbrechen, weil es sehen ja alle drei oder alle sechs Spieler und es ist immer, es ist genau das, was du sagst. So die ersten 10, 15 Mal, da denkst du, yeah, Shiva ist ja super, geil. Und oder irgendwelche anderen, oder es gibt ja auch dieses Ding, das aussieht wie ein Raumschiff, den Namen gerade vergessen.
Wie ein Raumschiff? Meinst du Alexander, die Stadt?
Alexander, ja, die Stadt, stimmt, ist eine Stadt, ne? Das ist kein Raumschiff, das ist super abgefahren. Die Sache ist, dass es dir irgendwann total auf den Keks geht, weil es halt jedes Mal unterbricht. Also es ist eine Animation, die du nicht unterbrechen kannst. Und es ist halt einfach genau das, was sie dann bei so Spielen wie Dragon Ball zum Beispiel deutlich besser hingekriegt haben. Da gibt es zwar auch diese Animationen, die sind aber nicht so lang, dass sie dich nerven. Und hier diese Animationen, diese Beschwörungen, die gehen bestimmt schon 5, 6, 7 Sekunden, also schon relativ lange. Und das unterbricht den Flow des Kampfs dann irgendwann auch sehr. Und das einzig Coole ist dann halt nach einer Zeit, davon abgesehen, dass natürlich das Effektinferno auf dem Bildschirm abgeht, ist der Kampf um die Kristalle. Das finde ich halt nach wie vor immer noch ein sehr witziges Element. Also diese Kristalle, mit denen du die Esper beschwören kannst, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder die Beschwörungsleiste geht so langsam hoch im Kampf, so ähnlich wie eine XP-Leiste aus Prügelspielen, so dass es sich erst durch Aktionen und durch Prügel-Klopp-Einlagen füllt. Oder du findest eins von diesen Kristallen, die kannst du dann halt auch anvisieren. Das ist das einzige Objekt, das man neben den Gegner noch anvisieren kann. Und wenn du die zerstickst, dann kriegst du einfach einen Riesensatz Beschwörungsenergie. Und da musst du auf der PS4 auf das Touchpad drücken. Und wenn alle drei Spieler das gleichzeitig machen, geht schneller mit der Beschwörung. Aber in der Zeit sind sie halt verbunden. Passiert's
direkt.
Ach so, dann passiert's direkt, ne? Dann wenn man zwei drücken, damit geht's aber schneller, ne? Irgendwie so. Ja, und das ist ziemlich cool, weil man dann halt in der Kommunikation im Team, und das ist, glaube ich, auch so wirklich so das Feld, wo man das Spiel auf jeden Fall am ehesten spielen sollte im Multiplayer, merkt man halt hier so, okay, da ist Teamarbeit gefragt, einer lenkt die anderen ab, die anderen versuchen, diesen Stein irgendwie zu kriegen, dann den Dingen zu beschwören. Das ist dann vielleicht so ein kleiner Moment dieser Genugtuung, der auch einfach nie verschwindet, finde ich. Also der Triumph ist dann immer da.
Auf jeden Fall. irgendwas hatte ich noch. Klar, die Darstellung an sich, was ich halt gerade bei der Darstellung auch mochte, ist halt, dass sie die verschiedenen Stile aus den verschiedenen Spielen so angepasst haben, dass es alles stimmig wirkt. Du hast nie das Gefühl, dass Noctis, der ja eher aus einer realistisch angehauchten Welt stammt, irgendwie, ja klar, durch sein Outfit schon, aber rein optisch vom Stil her passt er schon mit einem Krieger des Lichts zusammen. Also die haben das schon optisch schön hingekriegt, einfach all diese 15, beziehungsweise ich glaube mit den zwei Sequels sind es 17 verschiedene Spiele in einem Stil zu vereinen. Das haben sie schon sehr, sehr gut hingekriegt. Aber das kannte man natürlich auch schon aus den Vorgängern.
Ja, es sind so fast 30 Figuren, glaube ich, so 28 oder so, ne? Irgendwie, also es sind schon ein paar Varianten auf jeden Fall auch drin, also eine große Auswahl auf jeden Fall. Und das muss man sagen, an der Präsentation sind zwei Dinge grandios. Also wirklich, da applaudiere ich jedes Mal, wenn ich sehe. Das ist die Inszenierung der Figuren. Also ich finde die Figuren großartig animiert, großartig in Szene gesetzt. Also gerade so die alten, die man eigentlich nur so als Concept Art oder als Pixelfigur kennt, so Krieger des Lichts. Also alles, was quasi vor Final Fantasy VII irgendwie war. Es sieht so das geil aus.
Das
ist halt wirklich
von einem Krieger des Lichts super gut aufgefangen haben und präsentieren können. Also das, so wie du dir damals den Krieger des Lichts vorgestellt hast, der sehr nobel redet, weil er ist der prototypische Held. So, und genau das haben sie super gut aufgefangen und dargestellt.
Ja, und trotzdem plasmen halt die neueren Figuren wie Lightning oder der Ace aus
Sub-Zero.
aus Type Zero, genau. Also auch die passen halt irgendwie perfekt dann irgendwie zueinander. Also sie haben wirklich genau die goldene Mitte gefunden, so dass du alle Figuren wiedererkennst, dass die alle ihre eigenen Charaktereigenschaften behalten. Dass es so diesen leichten Ninja, Team Ninja Flair irgendwie so behält, ne? Also es hat schon so von den Augen und vom Gesicht her schon so dieses Dead or Alive-mäßige so ein bisschen, aber es passt hier wunderbar zusammen. Also stilistisch, ja, oder? Ja,
ey, ich bin da voll bei dir. Also das ist.
Achso, du hast. Also, ja. Da bin ich auch super begeistert. Und dann ist da noch die Musik.
Ja, klar. Aber das ist ja die Musik, die wir eh schon kennen und lieben. Ich glaube, bis auf das eine Theme ist da ja nicht wirklich groß was Neues. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, hast du jemals die Kristallschlacht gespielt?
Ja.
Aber sie hat weder im Multiplayer irgendwie eine Bedeutung, noch in den anderen Herausforderungsmodi. Das heißt, eigentlich ist dieser Kristallschlachtmodus, den man da auch spielen kann, wo es darum geht, naja, den gegnerischen Kristall zu zerstören. Jedes Team hat einen Kristall und wenn der andere kaputt ist, hat man gewonnen. Der ist sehr irrelevant.
Also ich finde den von der Idee nicht schlecht. Ich finde, der kann schon Spaß machen. Er ist halt so etwas wie ein Capture the Flag ist nicht der richtige Begriff. Früher gab es in Unreal Tournament diesen Modus, wo man Sachen erobern muss. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Also es geht ja schon darum, den aktiv zu zerstören und dann müssen andere den beschützen. Ich finde, da verändert sich die Dynamik des Kampfs schon so ein bisschen, dass die Leute halt etwas defensiver werden, aber jetzt nicht so großartig, dass du irgendwie, es liegt halt ein bisschen an den Arenen. Das ist nämlich der Schwachpunkt an diesem ganzen Spiel, an der Präsentation. Die Arenen sind sehr trist und sind halt wirklich nichts anderes als Arenen. Also du hast da auch nichts irgendwie, was du taktisch großartig nutzen kannst. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie, also es wäre zum Beispiel cool gewesen, wenn der Kristall zum Beispiel in der Höhle wäre und dann müsste ein Höhleneingang beschützen oder sowas irgendwie. Sowas ist halt nicht drin. Also die Arenen sind halt einfach nur diese 3D-Dinger. Da gibt es ein paar Höhenunterschiede hier und da, weil es gibt auch mal eine Klippe oder so. Aber das bewirkt eigentlich nur, dass ich da stecken bleibe, anstatt dass ich das irgendwie taktisch selber nutzen kann.
Wie ich mir verstanden
habe, was man machen muss, damit die Arenen sind. Ja, das ist, also insofern, und das macht die Kristallschlacht dann leider doch auch relativ uninteressant nach einer Zeit, weil da einfach nicht mehr ist. Also das ist halt im Prinzip ist das Ziel ein bisschen anders gesetzt, aber da verändert sich an den Umständen, den Level-Umständen eigentlich nichts großartig. Und ich finde auch generell, vielleicht können wir das mal abschließend noch besprechen, dass Übersicht nicht die Stärke dieses Spiels ist. Nee.
Und das können wir eigentlich sehr gut mit einer Sache kombinieren, und zwar der Frage, würde sich The City of Final Fantasy NT denn für den E-Sport eignen? Finde das ganz spannendes Ding.
Überhaupt nicht.
Nee, finde ich nämlich auch nicht, weil es eben genau daran liegt, weil wenn du dir einfach mal den Bildschirm anguckst, der ist so überladen, da passiert so viel, auf dem Schlachtfeld passiert so viel, wenn du das Spiel nicht selber gespielt hast, verstehst du es nicht. Das ist einfach nur so ein und dann Explosion und da Magie und dann kommt auf einmal eine Bestia und dann überall diese riesen Säulen und Feuer und es passiert einfach so viel, dass dieser Titel sich zum Beispiel auch einfach überhaupt nicht für einen E-Sport eignen würde. Ja, du brauchst halt einfach super lange, um dich reinzufinden, um zu wissen, dass die Anzeige bedeutet jetzt die Kristallanzeige, die ist jetzt die Mut und das ist LP und da oben siehst du dann, okay, so viele Leben habe ich noch. Es ist einfach überladen. Ich glaube, anders kann man es gar nicht wirklich beschreiben.
Nee, es ist wirklich überladen. Also das oben, also wir können es ja mal ganz kurz versuchen zu verbildlichen, was da eigentlich passiert. Du hast oben, fangen wir mal oben links an, du hast eine Zeitanzeige, dann hast du die Gesamtanzeige des Teams, also wer hat wie viel Energie, dann hast du eine Anzeige für die Beschwörung, wer hat wie viel Beschwörungsenergie, dann hast du unten links hast du die Charaktere aus deinem Team, inklusive deiner Sonderfähigkeiten. Da sieht man also, was die anderen jetzt an Energie haben. Und das, was du für Sonderfähigkeiten hast, da unten ist eine riesige Zahl. Das ist dann halt die Mutanzeige, der potenzielle Schaden. Also nicht zu übersehen, eine riesige Zahl. Dann geht's rechts unten ist dann das gegnerische Team, wird dann auch einzeln aufgelistet. Dann gibt es da drunter dann noch die Sprechblasen für den Schnellchat, den ich noch nie gesehen habe, dass irgendjemand den benutzt hat.
Nee.
Weil es einfach nicht geht, weil wie soll man da, also selbst wenn
in dieser Schnelligkeit ist, nee.
Das muss man unbedingt mit Voice-Chat spielen, wenn man Multiplayer spielt. Und dann gibt's da drüber das Radar, für den Fall, dass die Leute halt mit der 3D-Arena, und das ist ja wahrscheinlich einfach nicht besonders gut klarkommen, gibt's dann halt so, man soll ja nicht Übersicht verlieren, deswegen gibt's ja auch noch ein Radar. Und da drüber gibt's dann halt noch eine Punktanzahl, so Break-Bonus und so ein Zeug irgendwie. Also das ist schon mal echt viel. Und man denkt so, okay, wenn jetzt in der Mitte irgendwie alles 3D und man kann sich auf das Spiel konzentrieren, da kommen ja noch mehr Anzeigen. Also es kommt die Zielanzeige hinzu, die nötig ist, damit man diese kleinen, winzigen, also aus wegen der Distanz, wegen der großen Distanz, die in dieser Arena herrscht, diese kleinen Figuren überhaupt auf dem Feld erkennen kann, ob das Freund oder Feind ist, gibt es also auch eine Zielanzeige. Dann gibt es eine Anzeige, es ist so ein geschwungener Bogen, der anzeigt, ob du anvisiert wirst von dem Gegner. Ist dieser Bogen blau? Wie siehst du ihn an? Wie war das? Wenn er rot wird, dann machen sie. Nee, stimmt gar nicht. Also wenn er rot wird, dann versuchen sie sich gerade anzugreifen, genau. Und wenn der Bogen blau ist, dann haben sie dich einfach nur im Visier. Mhm. So, ne? Genau. Und dann gibt es noch über den Figuren entsprechende Helfanzeigen, also weil es ja nicht reicht, dass die links und rechts unten in der Liste im Bild zu sehen sind, gibt es das auch nochmal im Bildschirm zusätzlich, inklusive der Anzeige. Und dann wird auch nochmal so Status irgendwie angezeigt. Also wenn du einen Zauber machst oder wenn du irgendwas anderes machst, dann ploppen auch lauter Sachen ins Bild. Ey,
Overload. Was? Einfach Overload.
Ja. Und dann ist es ja auch noch so, dann ist das Ding, hatte die konfuseste Kamera aller Zeiten. Du kannst ja nur diese drei Personen anwählen, Prinzip. Also switchst du die ganze Zeit mit den Schultertasten zwischen diesen Szenen und her. Und wenn die hinter dir stehen, dann dreht die Kamera sich halt auch die ganze Zeit so ganz schnell drumrum. Kommt man klar. Also es ist jetzt eigentlich nicht so das Problem. Das Problem ist eher, dass man da gleichzeitig halt auch immer diesen geschwungenen Bogen im Auge behalten muss. Und wenn diese Leute hinter dir sind, dann ist dieser Bogen nur so ein kleiner Strich. Also der nützt dir dann irgendwie, den sieht man quasi gar nicht. Deswegen passiert dir das oft, dass du in den Rücken gestochen wirst, weil du einfach nicht in diesem Chaos nicht überblicken kannst, was da los ist. Also es geht weniger darum, wie gesagt, ich betone es nochmal, es geht weniger darum, die geilsten Moves auf Lager zu haben, als die Überblick in dieser Stage zu behalten. Also wer es wirklich schafft, diese Steuerung zu meistern und da drin zu sein, das ist mir irgendwann gelungen, der gewinnt dann irgendwann, weil du merkst im Multiplayer wirklich, wie die Leute straucheln mit dieser Steuerung und mit dieser Übersicht. Und dann kommt ja noch hinzu, dass die Kamera durch Wände hindurch scheint. Das ist das Allerschlimmste. Mhm. Also wenn du eine Arena hast, wo irgendwelche Sachen, so Dekorationsgegenstände in der Mitte stehen oder du hast, keine Ahnung, so Erhöhung, dann dreht die Kamera sich so, das macht sie ohne Rücksicht auf Verluste, die dreht sich, egal was da ist. Da ist eine Wand, sie scheint da durch. Da ist ein Kristall, die scheint da durch. Da ist irgendwie, da kommt eine Riesenexplosion, du wirst gegen eine Wand geschleudert. Sie scheint da auf jeden Fall durch. Und irgendwann ist es einfach ein wildes Übereinanderlagern von Effekten, Transparenzeffekten, von Zahlen und so. Und es ist too much. Das wirkt so, als stand auf dem Papier die Idee, wir machen jetzt einen 3 versus 3 Final Fantasy Brawler, larger than life, alles ist übertrieben, alles ist super fett. Und dann auf dem halben Weg hat man dann nicht gesagt, okay, wir reduzieren das so, dass es spielbar wird, sondern wir machen einfach so viel drum und dran und wir basteln so lange, bis es so halbwegs funktioniert. Na, die Leute wissen nicht, wann diese Aktionen auszuführen sind, dann machen wir eine Anzeige. Oh, die Leute wissen nicht so genau, wann sie zuschlagen müssen, machen wir zuvor, ist aber noch eine Anzeige drüber. Ist ein bisschen übersichtlich, lass uns noch ein Radar reinpacken. So wirkt dieses Spiel. Also man hat auf Biegen und Brechen einfach daran festgehalten, dass es unbedingt funktionieren muss. Und so spielt sich das.
Und zu dem Online-Multiplayer muss man, glaube ich, auch noch hinzufügen, wenn du jetzt besonders gut oder besonders schlecht bist, dann kann es halt auch schon mal sein, dass die Matches vielleicht eine Minute lang gehen. Und dann bist du aber 5 Minuten in der Suche, anstatt dass es irgendwie die Option gibt, dass man sagt, ey, ihr hattet gerade ein gutes Match, wollt ihr nochmal gegeneinander spielen? Cool, hier, fangt direkt wieder an. Wird man wieder zurück in die Lobby katapultiert, kann sich einen neuen Charakter gegebenenfalls aussuchen oder startet einfach so neu, aber du musst halt wieder diese 5 Minuten warten und das ist halt so komplett unverhältnismäßig, dass ich nie Lust hatte, Multiplayer zu spielen, auch wenn es für mich cooler gewesen wäre, als zum 50.000. Mal die Herausforderung gegen irgendwelche NPCs zu machen, aber diese Wartezeit war so, nein, ich muss auf Level 30 kommen, damit ich diese Story durchspielen kann, das mache ich bestimmt jetzt nicht mit den Online-Kämpfen, einfach nein.
Nee. Es ist, also die KI ist auch nicht so klug, die macht halt nicht so viel, also man merkt halt schon, dass gegen menschliche Mitspieler da einfach in diesen Kampfsystemen sehr viel mehr Potenzial schlummert und Menschen verhalten sich ja auch, gehen auch mal auf Distanz oder bleiben einfach fern, das System der KI halt einfach fremd, die eiert halt irgendwie rum. Und es ist so, dass ich gebe dir da recht, also ich wusste jetzt nicht, ob es am PSN oder halt einfach, keine Ahnung, es kann verschiedene Gründe haben, weshalb das so lange dauert. Man verbringt sehr viel Zeit in der Lobby. Ich muss aber sagen, also wenn ich das Spiel jemandem empfehlen würde, dann auf jeden Fall Leuten, die das dann mit Freunden im Multiplayer spielen. Ich finde, da macht es am meisten Spaß. Jetzt nicht unbedingt so ein Dauerbrenner, also ich würde nicht sagen, dass man das jetzt irgendwie ewig spielen kann, sondern es ist eher so ein Spiel, dass man zwischendurch dann immer wieder mal so für eine halbe Stunde zockt, um sich mal so ein bisschen abzureagieren an diesem ganzen Supermus. Ich finde, dafür ist das Spiel schon sehr gut geeignet. Das hat schon diese Arcade-Natur, das macht schon Spaß. In dieser Zeit einfach mal, und es ist auch natürlich nett, wegen des Effektgewitters einfach mal so einen Final Fantasy-Klopper zu haben. Aber es fehlt dem einfach, um das so dauerhaft zu empfehlen, und gerade im Vergleich zu anderen Prügelspielen, fehlt einfach die Zugänglichkeit, / die tatsächliche, wirkliche, gut austarierte, durchdachte Spieltiefe, die nicht hinter irgendwelchen seltsamen Sonderaktionen versteht. Also ich bezweifle tatsächlich noch, dass die da ist. Also ich bleib dabei, ich glaube nicht, dass diese Spieltiefe da drin ist. Ich glaube, das wird nur vorgegaukelt. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, dass da einfach so viel dran ist, dass das ist meine persönliche Wahrnehmung.
Ich glaube, ich muss dir bei einem Punkt so ein bisschen widersprechen. Ich finde die KI nicht so mega schlecht. Denn gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden, da gibt es ja, das fängt ja an bei Bronze, Silber, Platin, wie man das kennt. Und dann geht es ja weiter mit Drill und Diamant. Und da wird es schon wirklich schwer. Also da bin ich schon nicht selten ins Straucheln gekommen und habe da auch den ein oder anderen Kampf verloren. Also Platin habe ich noch ganz easy gewonnen. Aber sobald es dann auf Drill ging, war ich schon so, oh, okay, jetzt wird's schwer. Also da habe ich auch teilweise mehr Herausforderungen gehabt als gegen den ein oder anderen menschlichen Gegner, weil die KI dann doch wusste, wann sie welche Technik benutzen muss, und die konnte mir schon ganz gut aufs umgangssprachliche Fressbrett geben.
Das umgangssprachliche Fressbrett, ja. Es ist, ja, ich finde sie durchwachsen, aber ich vergleiche die jetzt auch eher mit anderen Prügelspielcases, wobei der Vergleich schon schwer ist, weil es ja eigentlich durch die 3D-Arena schon etwas im Prinzip ist, das ja doch nicht so oft in Spielen vorkommt. Also sowas haben wir das letzte Mal bei Power Stone oder so gesehen oder halt bei den letzten Dissidia. Kommt halt nicht so oft vor, 3D-Brawler.
Also ich vergleiche das halt mit den alten Dragon Ball-Spielen oder mit den Naruto-Spielen so. Und da habe ich halt, nie Probleme gehabt, irgendwie auf schwer oder so zu spielen. Das war immer so, komm, gib mir den Real Deal. Aber da ist hier das wirklich eine ganz andere Welt. Also da kriegst du
halt schon. Ja, da gibt's doch von Namco Bandai diese 3D-Arena-Klopper, ne?
Ja, genau.
Die gibt's auch, stimmt. Ich finde die aber alle spielbar. Ich weiß nicht. Es tut mir so leid, weil ich mag Final Fantasy total. Ich finde die Figuren super, und ich mag auch die neueren. Also da sind ja viele Fans nicht mehr so zufrieden mit gewesen, aber ich mag halt auch tatsächlich Lightning und 13 und Dingens, 15 mag ich halt auch sehr gerne. Ich mag halt, dass diese Serie so immer wieder was Neues probiert und jedes Mal mit jedem Teil einfach eine neue Welt darstellt. So. Und die muss ja nicht jedem gefallen. Sie ist aber jedes Mal irgendwie immer ein bisschen anders. Und das dann ganz mal in so einem Spiel, in so einer Kombination zu sehen, wie alle so aufeinandertreffen, ist natürlich extrem reizvoll. Also das ist einfach schön, dass die so in einem Spiel drin sind. Also für einen Fan ist das schon eine schöne Sache. Es ist halt nur schade, dass dieses Spiel diesen hohen Erwartungen dann einfach nicht so richtig gerecht wird.
Und ich glaube, damit ist das Spiel eigentlich auch ganz gut zusammengefasst. Also ich glaube, ob 13 und 15 die mega guten Spiele sind, da lässt sich, glaube ich, drüber streiten, weil die ja auch alle ihre kleinen Problemchen haben. Aber hier in Dissidia ist, glaube ich,
die haben sehr große Probleme sogar.
Ja. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast.
Ich will gar nicht sagen, lass mich eine Sache sagen. Okay. Ich will gar nicht sagen, dass die frei von Problemen sind. Darum geht's ja auch gar nicht. Also ich sehe die Kritik. Ja, also 13 hat ja auch, also der erste 13er war furchtbar linear.
Ja.
Und der erste 13er hatte ja auch diesen schrecklichen Charakter, wie hieß der, Snow oder so, den mag ich auch nicht. Schrecklich. Also es gibt viele Sachen, die auch furchtbar sind, aber man kann es ja trotzdem sehr mögen.
Also gerade 13.2 fand ich auch, habe ich sogar auf Platin gespielt, weil ich es einfach gern gespielt habe.
13.2 ist richtig gut, und was mir persönlich aber wirklich sehr gut gefallen hat, war auch 13.3, weil ich fand dieses, doch, wirklich, weil ich fand diese Idee, dass die Welt untergeht und du musst versuchen, dann das Beste draus zu machen, fand ich total gut.
Ja, aber es hat halt nichts mehr mit irgendwas zu tun, das war ganz grausam. Aber, ach Gott, Micha, da können wir mal anders gerne mal detailliert darüber sprechen.
Aber guck mal, welche Leidenschaft das entfacht. Also du findest, das ist furchtbar, weil du eine Leidenschaft für andere Teile der Serie hast. Und das ist natürlich,
natürlich,
das ist auch toll.
Um es mit Tidos Worten zu sagen, wenn er aus einem Kampf flieht, live and let live. So.
Genau.
Aber ich glaube, hier den Podcast können wir ganz schön mit den Worten zusammenfassen, die wir am Anfang getroffen haben. Dissidia Final Fantasy NT ist was für Hardcore-Fans. Also wenn du Hardcore-Final Fantasy-Fan bist, dann wirst du es probably schon haben. Und wenn nicht, dann kannst du es schon spielen, weil es eben die Charaktere schön in Szene setzt, wie wir das eben dargestellt haben. Aber das Kampfsystem ist halt bei weitem nicht perfekt. Es ist sehr diffus, sehr viel, nichts wird erklärt. Und wie du es gerade eben auch schön dargestellt hast, der Bildschirm, der ist einfach einfach komplett überladen. Und die Story gibt dann halt auch leider nicht so viel her, wie wir es uns gerne gewünscht hätten.
Ja, also keine Vollkatastrophe, sondern einfach ein Spiel, das hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Genau. Aber ich glaube, Fans haben sich das, also, oder wenn ihr noch so ein bisschen überlegt, dann vielleicht gebt nicht ganz die 60 Euro aus, sondern wartet auf den nächsten Preisdrop. Es ist keine Ultra-Katastrophe, aber ich finde, bin dann doch schon ein bisschen enttäuscht. Aber ja. Na gut, Noctis ist dabei und Noctis freut sich immer über Materia. Also
fand ich tatsächlich wichtig, dass Noctis dabei war, weil man immer das Gefühl hatte, dass Noctis so ein bisschen außen vor ist momentan. Aber jetzt, das fand ich schön, als die Nachricht kam.
Ja, der hat ja auch, wie gesagt, jedes Final Fantasy probiert was anderes und damit prellt man dann halt, was heißt prellen? Also damit, man trifft halt ganz bewusst nicht den Geschmack aller Leute. Das geht halt nun mal einher. Und Noctis ist der Boyband-Typ, würde ich sagen. So ein bisschen das Äquivalent zu 13, nee, stimmt gar nicht, 12, was war das? 10-2, ne, mit der Girlband. Und ja, mit Pain und sie versuchen halt immer was komplett anderes. Und klar spricht das nicht jeder an. Also ich kenne viele Leute, für die ist das ein großartiges Spiel. Mir hat das nämlich auch persönlich sehr gut gefallen. Die finden 15 super. Aber ich kenne auch genauso viele Leute, die es total zum Kotzen finden. Die sagen, oh, diese Jungs und dieses Kampfsystem und alles furchtbar, schrecklich, das hat nichts mehr mit Final Fantasy zu tun. Aber das ist ja ganz normal. Aber ich finde schön, dass dieses Spiel die alle so unter einem Dach vereint und sagt, ne, Noctis, der Prinzdichter, der Royal Slacker, der gehört mit dazu.
Ach ja, das ist schön.
Außerdem liebe ich Lightning. Die kann ich auch total gut leihen.
Ja, ist auch im Spiel tatsächlich sehr gut.
Die ist mega, ja. Ich spiele ganz gerne mit dem Charakter. Ich mag die aber auch so als Charakter sehr gerne. Die ist so no bullshit. Die ist wirklich super ernst, aber das macht sie halt auch wirklich aus. Sehr sympathisch. Ja. Schade, also ich könnte mir vorstellen, also ich hätte jetzt wenn man so drüber nachdenkt, wäre es natürlich auch cool, mehrere Figuren da drin zu haben aus Final Fantasy. Das wünscht man sich als Fan natürlich.
Ich halte mich auch die ganze Zeit so ein bisschen zurück, dass ich nicht zu viel sage, weil wir so mies abschweifen könnten, wenn wir jetzt über die anderen Teile reden, was doch cool wäre.
Lass mich nur sagen, dass Tifa fehlt und dass Aerith fehlt und dass Sarah fehlt und eigentlich fehlen ziemlich viele coole Frauen aus Final Fantasy. Luna fehlt auch, ne, aus Final Fantasy 10, die Priesterin.
Hieß sie Luna? Juna mit
Y, genau.
Was eine merkwürdige Designentscheidung ist jetzt, wenn wir mal davon absehen, dass ab 10 keine Antagonisten sind und ich sehe Jack jetzt wirklich nicht als Antagonisten, weil da hätte ich eher Seymour reingenommen, das hätte viel besser gepasst. Haben Sie bei Final Fantasy 4 haben Sie Kane als zweiten Protagonist mit reingenommen, aber bei keinem anderen Spiel gibt es zwei Protagonisten. Es gibt nur Cecil und Kane aus 4 und natürlich entsprechend den Antagonisten, aber ansonsten haben sie das auch nicht gemacht. Das ist so, ja, das ist auch Verbesserungspotenzial auf jeden Fall, was die Charaktervielfalt angeht, weil es einfach die wirklich
DLCs kommen bestimmt.
Ja, ich hoffe nicht. Bleib mir weg mit DLCs.
Auf jeden Fall wird es DLCs geben, ist doch. Das ist halt, Entschuldigung.
Also ich glaube, 2018, da gibt es DLCs.
2018, natürlich wird es DLCs geben, würde ich mir keine Hoffnung machen. Ist leider so. Und das ist Square Enix, die wollen ja Geld machen.
Natürlich, immerhin keine Mikrotransaktionen. Praise the God.
Ja, immerhin das, aber DLCs sind ja so sicher wie das Arm in der Kirche. Also es wird ja auf jeden Fall kommen. Auf der einen Seite denke ich natürlich, ja, ist geil, dass da neue Charaktere kommen. Auf der anderen Seite denke ich, scheiße, dann hast du nie eine komplette Version auf Disc. Auch doof. Ja. Naja. Gut. Okay, also vielleicht schließen wir es hier an dieser Stelle ab. Ich merke schon, dass wir so langsam in ein Nerd-Territorium kommen, das für die meisten Zuhörer wahrscheinlich nicht mehr ertragbar ist. Cool, Marvin, dass wir hier so eine Kombo-Folge gemacht haben.
Ja, ich fand's sehr schön.
Zwei. Genau. Also, liebe Runaways-Hörer, hört doch mal bei Insert Moin rein. Umgekehrt natürlich auch.
Ja,
also viele,
liebend gerne.
Weil ich glaube, wir passen da ganz gut zusammen. Also, ich glaube, dass wir da viele Überschneidungen im Publikum haben.
Liebe Insert Moin-Hörer, ihr seid herzlich willkommen. Kündigt euch an, joint unserem Discord, seid Teil dieser wunderschönen Erfahrung. Wir freuen uns
auf euch. Wir sind Runaways sind bei Discord, Insert Moin ist auch bei Discord.
Ja.
Da könnt ihr euch
empfehlen, Discord. Mag ich sehr gerne.
Discord ist super, ne?
Ja, also, nee, ich meine auch euren speziell. Das ist der zweite, wo ich eigentlich regelmäßig drauf bin.
Ach, geil. Ja, das ist nett. Dankeschön. Dann sollten wir das natürlich in unseren Beiträgen auch entsprechend verlinken, wo wir uns dann irgendwie finden und so weiter.
Natürlich.
Und so fort. Geil. Ja, Marvin, dann vielen, vielen Dank für diese Kombo-Folge. Hat mich sehr gefreut.
Ich habe mich gefreut. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Micha.
Und dann bleibt uns beiden ja nur zu wünschen, dass die jetzt habe ich mich völlig versprochen.
Wir reden seit einer Stunde, das ist einfach zu viel.
Ja, echt, meine Zunge, jetzt habe ich mir ein bisschen in den Mund fusselig geredet. Mach du die Verabschiedung.
Okay, du hast eine schöne Anmoderation gemacht, dann beende ich die Folge. Schaut bei allen vorbei, wir würden uns freuen, gegenseitig, wenn wir uns austauschen, das ist sehr schön. Wir hoffen, der ein oder andere Final Fantasy Fan hat sich hier hergefunden, hatte Spaß mit dieser Folge. Wir verabschieden uns, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und sagen hoffentlich bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.